Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wie reagieren Sie auf wiederholte Ermahnungen? Wahrscheinlich nach einiger Zeit gereizt. Zumindest ich empfinde so. Es ist einfach lästig, immer wieder gut gemeinte Ratschläge zu hören. Daher hoffe ich, dass Sie den folgenden Text trotzdem aufmerksam verfolgen und nicht gleich abschalten. Denn hier ermahnt ein Briefschreiber, der sich Petrus nennt, seine Gemeinden. Aber hören wir zunächst den Text. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, aus dem dritten Kapitel, die Verse 8 bis 17. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben, Liebe und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass er nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Liebe Gemeinde, Hand aufs Herz, wer von Ihnen hat diesen ersten Petrusbrief einmal ganz gelesen? Auch ich habe früher einen Bogen um ihn gemacht. Er ist sehr sperrig und hat für meinen Geschmack zu viele belehrende Passagen. Und diese passen nicht mehr in unsere Lebenswirklichkeit. So heißt es unmittelbar vor unserem Text: Ebenso sollen sich die Frauen den Männern unterordnen. Oder auch: Die Sklaven sollen sich voll Ehrfurcht ihrem Herrn unterordnen. Uns heutigen Menschen läuft es hierbei kalt den Rücken herunter. Es gibt aber auch vieles zu entdecken. Aber wie Sie mich kennen, werde ich mich bemühen, den Text in den historischen Zusammenhang zu stellen. Die Adressaten sind schon im ersten Satz des Briefes benannt. Die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Diaspora leben, in Pontos, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asia und in Bithynien. Es fällt auf, dass alle diese Gebiete im Westen und Norden der jetzigen Türkei liegen. Nicht aufgeführt sind die südlichen Gegenden Kleinasiens, beispielsweise Kilikien. Somit sind wichtige Missionsgebiete des Apostels Paulus nicht berücksichtigt. Es gibt aber auch eine einfache Erklärung, die von den meisten Theologen übersehen wurde. Zum einen waren die genannten Provinzen ehemalige Königreiche, meistens, wie Kappadokien, von Klientelkönigen, die aber vom Römischen Reich einverleibt wurden. Und zumindest im Hinterland wurde Persisch gesprochen. Die griechische Sprache hat sich erst später durchgesetzt. So war dies ein anderes Missionsgebiet als das von Paulus. Ablesbar ist dies am Pontos. Griechisch war die Küstenstadt Kerassos, dem heutigen Giresun am Schwarzen Meer. Dieser Stadt verdanken wir im Übrigen die Süßkirsche und den Namen Kirsche. Im Landesinneren lag die Königsstadt der Könige von Pontos, Amasia. Diese Stadt heißt immer noch so. Sie ist eine der schönsten Städte der Türkei. Und dort wurde Persisch gesprochen. Die Könige hießen auf Latein meist Mithridates, sie selber nannten sich aber Mithradates. In diesem Namen steckt die Bezeichnung des persischen Gottes Mithras, dessen Kult in der römischen Geschichte noch eine Rolle spielen sollte. Wir sehen, der Brief richtet sich an eine besondere Bevölkerung. Die Zeit der Entstehung lässt sich um das Jahr 100 datieren. Vorangegangen war die Christenverfolgung unter Kaiser Nero und unmittelbar davor Domitian. Aus dieser Zeit haben wir ein bemerkenswertes Dokument über die Christenverfolgung. Der römische Statthalter der Provinz Bithynien, Plinius der Jüngere, wandte sich an den Kaiser Trajan, um sein Vorgehen absegnen zu lassen. Er berichtete, dass er denunzierte Christen vorlud, um sie auf die Probe zu stellen. Opferten sie dem Kaiser, konnten sie wieder gehen. Andernfalls fielen sie der Gerichtsbarkeit anheim, was den Tod bedeutete. Im Übrigen ist Bithynien ein Adressat unseres Briefes. Die alte Königsstadt hieß Prusa und ist das heutige Bursa, unsere Schwesterstadt. Wir sehen also, der Brief wendet sich an die religiöse Minderheit der Christen in höchster Bedrängnis. Und wir sehen gleichzeitig, dass der Apostel Petrus nicht der Verfasser sein kann. Dieser war schon längere Zeit tot. Der Verfasser bedient sich aber dieses Namens, um seinem Brief Nachdruck zu verleihen. Ein Verfahren, das in der Antike durchaus üblich war. Auch bei einigen Paulus zugeschriebenen Briefen ist dies zu beobachten. Der Petrusbrief richtet sich also an die verfolgten Christengemeinden in Kleinasien. Er soll den Zusammenhalt fördern und die Gemeinden stärken. Gleichzeitig ist beabsichtigt, einen Weg in die Zukunft zu weisen. Eine Zukunft, die das Überleben der noch kleinen Gemeinschaften sichern soll. Und so werden den Gemeinden Verhaltensweisen aufgezeigt, die sie stärken und stützen sollen. So erklärt sich auch die Fülle von Ermahnungen, die uns heutigen Menschen nicht so sehr gefällt. Man kann aber in unserem Text 4 Grundlinien erkennen. Erstens, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern segnet die Menschen. Dies ist eine Grundaussage der Bibel. Wer denkt hier nicht an den berühmten Satz, lasse dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aus dem Römerbrief, Kapitel 12, im Übrigen die Jahreslosung für 2011. Ähnliches ist auch in der Bergpredigt ausgesagt, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Noch deutlicher steht es in der sogenannten Feldrede Jesu bei Lukas Kapitel 6, Vers 28. Segnet, die euch verfluchen. Wir sehen also, dass sich der Autor unseres Briefes in der Tradition Jesu sieht. Aber die Parallelstelle im Römerbrief zeigt auf, dass auch hier eine enge Verbindung besteht. Der Petrusbrief stützt sich also auch auf die Theologie des vorangegangenen Paulus. Es gibt keinen Gegensatz, sondern eher eine Fortschreibung. Zweitens, die Psalmen sind für das Gemeindeleben von herausragender Bedeutung. Auch wenn dies im Text nicht explizit erwähnt wird, die Bedeutung der Psalmen spiegelt sich wider, indem über drei Verse, 10 bis 12, aus dem Psalm 34 zitiert wird. So wird deutlich, dass die frohe Botschaft in der Kontinuität der biblischen Schriften steht. Und in der Tat sind die Psalmen über die Jahrtausende bis heute ein fester Bestandteil des Gemeindelebens und des Trostes für den Einzelnen. Auch wir haben heute den 42. Psalm gebetet, der im Übrigen zu meinen Lieblingspsalmen zählt. Drittens, bekennt euch zu Christus. Im Text steht deutlich, Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Das Vertrauen auf Jesus Christus wird hier als Ankerpunkt des Glaubens dargestellt. In allen Verfolgungen und Bedrängnis soll das Vertrauen in den Erlöser stets gewährleistet sein. So kann die Gemeinde allen Widrigkeiten trotzen. So lesen wir im Vers 13, und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Auch hier fällt die Parallele zu Paulus auf, denn im Römerbrief steht, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Sie kennen diesen Satz sicherlich aus dem Lied von Paul Gerhardt. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Und mit dieser inneren Stärke lassen sich die größten Schwierigkeiten bewältigen, selbst bis hin zur Todesdrohung. Und dies führt zum vierten Gedanken. Überzeugt die Mitmenschen durch Hoffnung, Leidensbereitschaft und guten Werken. So lesen wir im Vers 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein Christ auf Holzhammermethoden, Drohungen und Angstmacherei verzichten soll. Vielleicht kennt von Ihnen noch der eine oder die andere die schwarze Religionspädagogik vergangener Zeiten. Ich habe sie hautnah erlebt, und dass ich trotzdem Christ geblieben bin, grenzt schon fast an ein Wunder. Damals in meiner Kindheit und Jugend, in den 50er und 60er Jahren, gab es keine frohe Botschaft, sondern eine Drohbotschaft. Im Kindergottesdienst und im Religionsunterricht war Gott eine Rachegestalt, die als verlängerter Arm der damaligen Autoritäten diente. Ich möchte aber auch anmerken, dass der heute oft beschworene Kuschelgott, der alles verzeiht und alles billigt, nicht dem biblischen Bild entspricht. Hier wird in das andere Extrem gefallen. Wir werden vielmehr aufgerufen, durch einen vorbildlichen Lebenswandel unsere Mitmenschen von unserem Glauben zu überzeugen. Also nicht Wasser predigen und Wein trinken. So können wir auch ein, wie es heißt, gutes Gewissen bewahren, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden. So gewappnet ist man für die Widrigkeiten der Zeit und des Lebens gerüstet. Was zur Zeit unseres Briefes bedeutet, dass man soziale und körperliche Nachteile in Kauf nehmen muss, bis hin zum Tod. So lesen wir, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Liebe Gemeinde, ich möchte diese Predigt nicht mit der Aussicht auf Leiden und Tod beschließen. Gehen wir also an den Anfang unseres Textes zurück. Hier steht, segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Wir sollen uns also in den Strom des Segens stellen, der von Gott ausgeht und die Menschen erreicht. Wir sollen den Segen, der von Gott ausgeht, unsere Mitmenschen weitergeben. Dies schließt ausdrücklich auch die Menschen mit ein, die mir Übles wollen oder mich bedrängen. Stellen wir uns also, wie Abraham im ersten Buch Mose im 12. Kapitel, in diesen unerschöpflichen Strom des Segens. Hier steht, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Mit dem anschließenden Abendmahl können wir schon diesen Segen körperlich genießen. Und im modernen Schlusslied wird dieser Gedanke aufgegriffen. Seien wir also ein Segen für unsere Mitmenschen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.